Ich habe Kolleginnen, die in den 80er Jahren ihre Logopädie-Ausbildung abgeschlossen haben. Die haben damals gesagt bekommen, oh, ihr seid einer der letzten Ausbildungsgänge. Die Akademisierung klopft quasi an die Tür. Wir sind durch das nächste Jahrhundert schon fast ein Viertel durch.
UP Podcast. Nachgefragt.
Stichwort Akademisierung der Therapieberufe. Im November äußerte Gesundheitsminister Lauterbach, dass für die Logopädie die Vollakademisierung kommen soll, für Physio- und Ergotherapie dagegen auf Teilakademisierung gesetzt wird. Und damit hallo zu einer neuen Folge von UP Podcast, deinem Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir konzentrieren uns hier heute auf die Logopädie. Vollakademisierung, was heißt das nun eigentlich? Darüber sprechen hier dein Host und UP-Herausgeber Ralf Buchner und Petra Kretsch-Siefert. Sie ist Logopädin und die Europa-Zuständige von Logo Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und freue mich heute, dass ich mal hier in Kesselort Besuch bekommen habe von Petra Kretsch-Siefert. Hallo Petra.
Hallo Ralf.
Und Petra, du bist Logopädin, richtig?
Ja.
Du bist gerade aus Dänemark gekommen, weil du da wohnst, richtig?
Genau, ich wohne in Dänemark.
Kann man als Logopädin in Dänemark arbeiten?
Ja.
Also tust es nicht.
Aber da, bedingt, das System ist anders.
Okay.
In Dänemark. Das ist ein bisschen vergleichbar wie in der Schweiz als Logopädin zu arbeiten.
Okay, aber jetzt sind wir ab vom Thema. Wir wollen nicht eigentlich darüber reden, über Akademisierung in der Logopädie und die Rollen der verschiedenen Institutionen und Parteien und so weiter. Und warum rede ich mit dir darüber? Weil du die Europabeauftragte deines Verbandes bist. Welcher Verband bist du?
Der Berufsverband, in dem ich Gründungsmitglied bin, heißt Logo Deutschland.
Ah, Gründungsmitglied.
Jo.
Ah, okay, alles klar. Das gibt ein Sternchen.
Danke, danke.
Okay, also ihr seid Mitglied in einem europäischen Dachverband.
Korrekt.
Und du bist die Vertreterin.
Ja.
Und jetzt kannst du mal ganz kurz erzählen, was der Unterschied zwischen der Ausbildung der anderen Leute, die im europäischen Dachverband sind, und eurem?
Kurz ist schwierig an der Stelle. Was man generell sagen kann, und ich glaube, das wissen auch viele Kolleginnen, ist, dass wir in Deutschland das Ausbildungsschlusslicht sind. Wir sind der letzte europäische Staat, also soweit man gucken kann, in dem die Logopädie kein akademisches Fach ist, sondern das hier über die Fachschulausbildung im weitesten Sinne geregelt wird, also in der Mehrheit. Natürlich haben wir unseren Modellstudiengang und Zusatzausbildung, dass man sich zum Bachelor quasi upgraden kann und so weiter, aber grundständig sind wir ein nicht akademisches Fach und das ist in der Kommunikation mit den Kolleginnen auf europäischer Ebene immer etwas schwierig zu erklären, weil bis man denen erklärt hat, was eine Fachschule ist, ist der Tag eigentlich schon fast vergelaufen. Also wir sind tatsächlich die letzte Bastion des nicht-akademischen Seins.
Okay, also wir haben ein paar akademische Berufe in der Logopädieversorgung. Welche sind das? Also wie viel gibt es da?
Also in toto gibt es 15 verschiedene Berufe. Da sind aber auch ein paar Qualifizierungen dabei, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Da ist es auch studiert worden. Da war die Logopädie durchaus ein Fach, das akademisches Niveau hatte. Das heißt, da gibt es noch Berufsangehörige, aber da wird auf dieser Ebene natürlich nicht mehr ausgebildet, weil die DDR gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Also in toto sind es 15, aber eigentlich sind es grob gesehen 5 verschiedene Berufe und unter anderem Sprachheilpädagogen, die auch Logopädie abgeben.
Ja, klar. Wie groß ist der Anteil zwischen den Fachschullogopäden und den anderen Berufsgruppen? In der ambulanten Versorgung?
Also es sind zwischen 2/3 und 80% aller LogopädInnen oder Personen, die Logopädie erbringen, sind ausgebildete LogopädInnen. Und es sind wiederum knapp 30%, die sich irgendwie zusätzlich akademisch nochmal auf ihr Staatsexamen drauf qualifiziert haben.
Also wir haben 80% Fachschulausbildung roundabout.
Grob, ja.
Jetzt hat aber auf dem letzten Therapiegipfel im November hat der Kollege Algermissen, der aus dem BMG für die Berufsreform zuständig ist, der hat gesagt, alles klar Leute, Logopädinnen werden voll akademisiert. Was lachst du?
Naja.
Also eigentlich hätte ich doch gedacht, du freust dich.
Also ich habe Kolleginnen, die in den 80er Jahren ihre Logopädie-Ausbildung abgeschlossen haben, die kenne ich. Die haben damals gesagt bekommen, oh, ihr seid einer der letzten Ausbildungsgänge. Die Akademisierung klopft quasi an die Tür. Wir sind durch das nächste Jahrhundert schon fast ein Viertel durch. Also diese Versprechungen sind auch gerne mal einfach so politische Luft. Aber warum ich gelacht habe, ist, es gibt den Wissenschaftsrat des Bundestages, der hat Ende Oktober eine neue Stellungnahme rausgegeben zu dem Thema Akademisierung. Das haben sie vor 11 Jahren schon mal gemacht. Und vor 11 Jahren hieß es, ach, wir brauchen nur ungefähr 10-20% akademisierte Berufstätige im Bereich der Heilmittel generell. Und da sind Sie jetzt nicht von abgewichen. Sie haben das Gleiche nochmal erzählt wie vor 11 Jahren.
Das ist das Problem, wenn man Copy und Paste macht bei solchen Gutachten. Verändert sich
nee, das
nichts.
Haben Sie, also inhaltlich vielleicht ein bisschen. Und manchmal habe ich so das Gefühl beim Lesen dieser verschiedenen Stellungnahmen, dass da unterschiedliche Autoren schreiben. Also die Zusammenfassungen der Langtexte sehen immer ein bisschen anders aus als die Details, die man dann da findet. Also wenn man sich das genau durchliest, liest man eigentlich ständig nur Akademisierung, Akademisierung, muss. Und wir brauchen aus ganz vielen Gründen auch einen wissenschaftlichen Bau, damit wir Forschung und Qualität in den Fächern haben, beziehungsweise die Qualität durch die Forschung kommt unter anderem. Aber dann in der Zusammenfassung heißt es, na, aber das langt, wenn wir weiterhin bei 10-20% bleiben.
Woran liegt das? Du bist nicht die Einzige, die das sagt. Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ey Leute, das ist echt Murks, was der Wissenschaftsrat da gemacht hat. Also die sagen das eleganter und vornehmer, aber ich fasse das jetzt mal einfach zusammen. Das ist letztendlich inhaltlicher Murks, was die machen. Mhm. Denn wir haben Fachkräftemangel ohne Ende und so weiter. Das können wir gleich nochmal weiter vertiefen. Mhm. Wie kommt es dazu, dass sie das machen? Was glaubst du, warum die so was schreiben?
Na, ich habe auch mal überlegt, wie kommen sie überhaupt zu den Zahlen? Und dann habe ich mal nachgeforscht. Und dann habe ich mir mal überlegt, welche Quellen nehmen sie denn da? Und da stellt sich heraus, dass es eine Quelle aus dem Jahr 2009 gibt. Da hat man mal versucht herauszufinden, wie das so im Krankenhaussektor ist mit medizinisch-technischen Berufen.
Im Krankenhaussektor?
Ja, also
das hat doch mit der ambulanten Versorgung nichts zu tun.
Ist denen offensichtlich aber wurscht, weil sie sich an keiner Stelle dazu äußern. Also wenn man die Texte komplett liest, gibt es keine Erläuterung, keine Erklärung, warum da Sachen miteinander zusammengewurschtelt werden, wenn ich das mal so sagen darf.
Das ist ein häufiges Problem bei den Zahlen, dass die Leute, die gesundheitspolitisch auf die Heilberufe gucken, dass die immer denken, das, was in den Krankenhäusern läuft, ist auch im ambulanten Bereich. So, das ist natürlich völliger Quatsch.
Ja, aber was spannend ist an diesem Forschungsauftrag von 2009 ist, nicht nur, dass man sich den Krankenhaussektor angeguckt hat und nicht nur, dass man sich andere Berufsgruppen angeguckt hat, sondern die Fragestellung war, was muss passieren für die medizinisch-technischen Berufe im Krankenhauswesen, damit die attraktiv bleiben? Welche horizontalen und vertikalen sogenannten Durchlässigkeiten kann man schaffen? Also wie können in diesen Berufsgruppen Karrierewege gestaltet werden, um die dann sozusagen diese Berufe attraktiv zu halten und auch die Versorgung in den Krankenhäusern qualitativ hochzuhalten. Und dann fand man raus, dass man gesagt hat, naja, wie sieht denn so ein multiprofessionelles Team in so einem Krankenhaus aus und wie viel Prozent Personen aus den medizinisch-technischen Berufen brauchen wir in diesen Teams, die Leitungsfunktion haben. Und daraus entstand die Zahl 10-20% und ermittelt wurde die Zahl, indem man an eine gewisse Anzahl X von Krankenhäusern, Kliniken oder Klinikträgern Umfragebögen geschickt hat und gesagt hat, wie würdet ihr das so grob über den Daumen gemessen einschätzen? Und diese grobe Einschätzung von dieser Zahl ist jetzt die Basis für etwas, das also bis heute wirkt quasi.
Sehr schön. Und das ist natürlich ganz lustig, denn wir überlegen mal
lustig
kurz.
Lustig ist es.
Wenn ich mir vorstelle, wie Logopädinnen so arbeiten, dann tun sie alles, aber nicht als interdisziplinäres Team irgendwo unterwegs.
Im Krankenhaussektor, ja.
Im Krankenhaussektor, ja, aber also in der niedergelassenen Praxis.
Ja, aber der ambulante Sektor ist sozusagen, das ist an vielen Stellen absurd, eigentlich.
Also musst du alleine arbeiten. Ja. Das ist ja auch der Unterschied zu, also es gibt ja auch so Gutachten zum Thema, wie viele akademisierte Leute braucht man in der Pflege. Das wird dann übertragen auf die Heilmittelerbringer, aber in der Pflege arbeiten Leute eben anders zusammen als in der Heilmitteltherapie, in der ambulanten. In der Pflege arbeitest du in der Regel ja in Teams zusammen, tauscht auch auf, da ist Wechsel ja durchaus gang und gäbe. In der Logopädie ist das relativ konstant und du bist alleine da und musst alleine die Fähigkeiten haben, die du brauchst.
Nee, du bist alleine am Patienten.
Ja, genau.
Also du hast einen unteilbaren Beruf.
Ja,
das ist
genau.
So das Keyword.
Ja.
Und Das heißt, ich kann nicht die eine macht die Diagnose und die andere macht dann die Therapie, sondern der therapeutische Prozess hängt an dieser einen Person, Therapeutin. Und da kann man nicht mal montags die eine und dienstags die andere nehmen. Das funktioniert so nicht. Und deswegen ist da keine Arbeitsteilung.
Also was du sagst, ist, der Wissenschaftsrat hat Murks gemacht und hat die falschen Quellen benutzt, beziehungsweise nicht die Differenzierung der unterschiedlichen Versorgungsformen berücksichtigt.
Naja, es ist noch ein bisschen blöder.
Okay.
Wenn ich mir diese eben schon erwähnte 2009er Studie da angucke, diesen Forschungsauftrag, dann wird gesagt, dass es sich nur um die medizinisch-technischen Berufe handelt und um einen, am Rande noch um einen Beruf, der so damals relativ neu war, Medical Assistant, das ist sowas wie, ich weiß nicht, wenn ich das mal in laienhaft übersetzen mag, sowas wie Hilfsarzt, also das ist quasi...
kastrierter Arzt.
Ja, also das ist quasi eine Weiterqualifizierung eines Pflegers oder einer Pflegerin auf ein so arztnahes Niveau, um Arbeit einfach zu delegieren. Weil wir ja an allen möglichen Ecken und Enden Berufsmangel haben. Also es fehlen einfach auch Ärzte, deswegen braucht man anderes Fachpersonal. Jetzt im 2023 hat der Wissenschaftsrat für diese neue Stellungnahme auch noch eine neue Studie erstellt. Die Studie hatte nur die Aufgabe zu sagen, wie sieht's denn im Moment aus mit den Heilmitteln auf dem akademischen Niveau? Also was fehlt denn da überhaupt? Und das finde ich ist eine schöne Beobachtung und schön aufgelistet, was alles fehlt. Richtig, wenn man kein akademisches Fach ist, dann fehlt einem auch hinten und vorne alles. Also wir haben uns, wenn wir das mal vielleicht mit dem Reiten vergleichen oder mit so Pferdestall und so, ich bin da nicht so ein Pferdemädchen, aber ich unterhalte mich quasi über die Pferdedecke und den Sattel und wie das alles gestaltet sein muss. Ich habe aber noch gar kein Pferd. So ein bisschen kommt es mir vor bei dieser Akademisierungssache, die der Wissenschaftsrat da jetzt...
Nicht alles, was ein Vergleich ist, hinkt, aber das finde ich schon hinkend.
Warum?
Es erschließt sich mir nicht so. Vielleicht können wir das nochmal so erklären, dass man es auch verstehen kann.
Wir unterhalten in dieser Studie jetzt aktuell, der Wissenschaftsrat sagt, ja, wir gucken uns mal an, wie läuft denn das mit der Akademisierung? Mhm. Und das Ergebnis ist, ach, läuft nicht so gut bei der Logopädie im Vergleich zu den anderen Heilmittelberufen noch am besten, weil wir haben diese 10-20% deutlich geknackt. Mhm. Wir liegen bei 35 grob gerechnet, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Da liegen die Ergotherapeutin und die Physiotherapeutin noch weit weg bei ihrer Akademisierungsrate. Und in dieser Studie, die jetzt die Basis ist für das, was wir jetzt lesen können aktuell, steht sehr detailliert drin, wie so ein Wissenschaftsbetrieb aufgebaut werden muss, wie Karrierewege gestaltet sein müssen im akademischen Bereich, also vom Master über die Promotion hin zur Professur. Das ist alles richtig und erschließt sich einem gut. Da haben die gut gearbeitet. Aber es ist so ein bisschen la pour la, weil wenn wir keine Akademisierung haben, also keine Studenten und keine Hochschulen, dann müssen wir uns über Karrierewege auch keine Gedanken machen im hochschulischen Bereich.
Richtig, da bin ich völlig bei
dir.
Das
meinte ich mit dem Pferd, das wir nicht haben.
Jetzt haben wir zwei Themen. Also einmal würde ich gerne nochmal die Frage stellen, du redest immer über Karrierewege.
Ist ja ganz. Das tun die anderen.
Naja, du hast es jetzt übernommen. Ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage, ist die Akademisierung nur wichtig, um Karrierewege zu machen oder hat es eine Relevanz für die Versorgung der Patienten?
Ja, natürlich hat es das.
Okay.
Weil wir müssen Qualität erhalten.
Ah, guck mal, das soll man am Glas weg. Also ich finde, die muss man auch mal erwähnen.
Ja, es gibt Qualität.
Ja.
Und es ist aber, da muss man auch was für tun, dass die auch so bleibt.
Ja, genau. Und das, was du eben gesagt hattest mit dieser, der Beruf ist unteilbar. Mhm. Also da eine Logopädin einen Patienten versorgt, muss sie alles Know-how, was sie braucht, um diesen Patienten zu versorgen, muss sie auch selbst haben. Mhm. Und sie kann dich darauf verweisen, dass es noch einen zweiten in der Praxis gibt, vielleicht, der irgendwas anders kann als sie. Also sie muss alle Kompetenzen haben, um selbst beurteilen zu können, was sie da macht. Mhm. Richtig?
Ja. Genau.
Okay. Und dafür braucht man Akademisierung.
Ja, weil diese Fachschulausbildung ist einfach mittlerweile, also das Fach Logopädie, sage ich jetzt mal so, hat sich in den letzten 25 Jahren deutlich auch verändert. Es ist komplexer geworden.
Ach.
Ja.
Ja, natürlich. Ich meine, ja, das habe ich neulich mal gesagt, ich habe festgestellt, dass die Leistungsbeschreibung in der Physiotherapie über 30 Jahre alt ist.
Und das Logopädengesetz ist noch älter.
Ja, und das ist ja schon spannend, wenn man sich anguckt, was in der Medizin in der Zeit passiert ist. Mhm. Gigantisch.
Genau, und wir stehen quasi noch in den 80er Jahren. Da müssen wir uns weiterentwickeln.
Okay, also qualitativ müssen wir müssen Karrierepfeiler machen. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Geld. Kann das auch eine Rolle spielen? Also ich kann dir den Hintergrund sagen, ich habe auf dem Therapiegipfel mit verschiedenen Leuten gesprochen und ich habe gesagt, hey, wie kommt es denn, dass die Logopäden eine Aquala-Akademisierung kommen und die anderen nicht? Mhm. Und da war ein Argument, die Logopäden sind so wenig, dass es da finanziell nicht so ins Gewicht fällt. Da haben die Länder kein Problem mit, das zu finanzieren. Wenn die Physiotherapeuten eine Förderdigitalisierung kriegen würden, dann wollen die Länder das nicht bezahlen.
Ich kenne keine konkreten Zahlen.
Weil doch, Logopäden sind immer weniger.
Kosten, für Kosten.
Ach so,
dass die Logopäden deutlich weniger sind als die anderen, wie zum Beispiel die Physiotherapeuten, die 80% aller Heilmittelerbringer ausmachen, das ist, nehme ich jetzt mal als bekannt voraus. Klar kostet Bildung. Ja, und es ist jetzt schon mal ein halbwegs erster Schritt gemacht worden, dass wenn man zum Beispiel Logopädin werden will, das nicht selber zahlen muss.
Na gut, das ist ja, das klappt ja auch noch nicht ganz.
Nee, eben, sag ich ja nur halbwegs.
Aber die Frage, die mich eigentlich interessieren würde, ist, wenn der Wissenschaftsrat da was schreibt, spielen finanzielle Erwägungen da auch eine Rolle?
Schreiben sie in ihrer, also in dieser Zusammenfassung schreiben sie, naja, wir haben ja auch nicht so viel Geld. Also das, diese Zusammenfassung der Stellungnahme des Wissenschaftsrates klingt so ein bisschen nach vorauseilendem Gehorsam. Also wir gehen mal davon aus, dass das Geld nicht da sein wird und deswegen ist das auch ein Beweggrund für uns, bei der alten Mengeneinschätzung zu bleiben, dass man nur maximal 20% einer Berufsgruppe braucht, die akademisiert sind.
Das heißt, aus Kostengründen sorgen wir nicht dafür, dass die Therapeutinnen und Therapeuten so ausgebildet werden, wie sie eigentlich ausgebildet werden müssten, um im internationalen Vergleich auf das Niveau
und so weiter
der anderen zu kommen.
Ja, ja. Yeah. Also aus vermeintlichen Kostengründen, weil ich kenne keine Berechnungen. Also man muss sich klar sein, dass Bildung immer Geld kostet. Ja, und wir fragen uns ja auch nicht, was kostet denn die Ausbildung einer Germanistin? Das fragen wir uns ja auch nicht.
Oh, das kostet richtig viel Geld.
Genau, oder einer Soziologin. Also was kostet da die Ausbildung? Das ist kein Thema, bei uns ist es aber ein Thema. Und es gibt Leute, die schreiben ja auch, es gibt den ehemaligen Kulturstaatssekretär Julian Niederrümelin, so heißt er, ein süddeutscher Professor für Philosophie und Soziologie, ich bin mir nicht ganz sicher, prominenter Mensch, der mehr als ein Buch schon über das Thema Akademisierungswahn gesprochen hat und der gerne mal in der Süddeutschen Zeitung sich auslässt nach dem Motto, na, der Bus ist jetzt mal voll. Jetzt haben wir über 20.000 Studiengänge, Bachelor-Studiengänge, sage ich mal, platt seit der Novelle von Bologna um die Jahrtausendwende. Und es gibt jetzt so viele Studiengänge, das muss jetzt auch mal Schluss sein. Also die anderen, die jetzt hier auch noch akademisiert werden wollen, das ist jetzt auch mal gut.
Was aber eigentlich auch wieder eine nicht zulässige Argumentation ist, weil es geht ja gar nicht darum, wie viele Studiengänge man braucht, sondern es geht darum, welche Qualifikation brauche ich, um Patienten anständig versorgen zu können.
Aber so wird Stimmung gemacht.
Ja, okay.
Also die öffentliche Stimmung ist, ach Gott, wer will denn hier noch alles akademisiert werden? Und dazu passt noch ganz gut etwas. Es passiert immer wieder im Gespräch mit Politikerinnen, und die sind im Fall tatsächlich mit Frauen und gerne aus der SPD-Ecke, die dann im Gespräch sagen, naja, aber das ist ja auch ein sogenannter Frauenberuf, Logopädie.
Nein.
Naja, also wenn man
die,
sich...
Das sagen die Männer, die alten, also so meine Generation, die sagen, ist ja ein Frauenberuf.
Nee, also die Statistik gibt ihnen da schon recht. Weit über 90% aller BerufsanfängerInnen oder überhaupt aller, die diesen Beruf ausüben, sind weiblichen Geschlechts. Mhm. So, das ist erstmal ein Fakt. Also nennen wir das jetzt mal einen frauendominierten Beruf, um da ein bisschen neutraler das zu formulieren. Und da müssen für Frauen, müssen nach wie vor so die SPD-Frauen, mit denen man spricht, unter anderem Andrea Nahles, die ja mittlerweile Chefin der Bundesagentur für Arbeit ist, die sagt es auch, wir brauchen mittlere Ausbildungswege für Frauen. Die müssen für Frauen weiterhin offen bleiben und deswegen ist so ein Fach wie die Logopädie, muss das auch ergreifbar sein für Frauen, die, ich sag mal, nur mittlere Reife haben. Ich finde, abgesehen davon, dass mich da so ein bisschen mein feministischer Magen auf links kehrt, ist eigentlich ein Skandal, wenn Politikerinnen sowas sagen.
Aber Feminismus ist ja ein bisschen out.
Nee.
Die Leute, die planen ihre Hochzeiten Jahrzehnte und so weiter. Also ich finde schon...
Da wird anders gelebt und anders definiert, aber out ist
ja
nicht.
Okay, gut, also wird anders definiert, das stimmt. Ja, genau, das finde ich auch erstaunlich.
Und ja,
auch
als ob Frauen irgendwie... Also
ist eine sachfremde Erwägung, würde ich sagen. Also ich kann doch nicht argumentieren, wir machen keine Akademisierung und qualifizieren Leute nicht so, wie sie qualifiziert werden müssten nach internationalen Maßstäben, weil wir irgendwie eine Durchlässigkeit haben wollen. Das ist eine komische Argumentation.
Nee, wir wollen keine Durchlässigkeit haben, sondern wir wollen angeblich irgendwelche Berufsverfahren Berufsfelder für angeblich schulisch nicht gut ausgebildete Menschen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie hoch die Abiturientenrate ist beim Ergreifen des Logopädie-Berufes, dann liegen wir bei ungefähr 98%.
Also ich möchte als Patient, der zum Beispiel zu schnell spricht und nuschelt, dann gerne auf der anderen Seite jemanden haben, der weiß, wovon er redet und der entsprechend ausgebildet ist, Leitlinien und Best-Practice-Verfahren auch anwenden zu können. Was natürlich, bitte, ich glaube, die meisten, du bist ja auch keine akademisierte Logopädin, ne? Du bist auch nur Fachschullogopädin.
Ja, ja, genau. Ja. Ich bin sozusagen eine staatsexaminierte nur Fachschullogopädin mit. Ich habe schon mal in einem anderen Leben eine Uni gesehen, aber nicht eine Logopädie-Uni.
Okay, aber du bist natürlich qualifiziert, mich zu behandeln. Aber ich glaube, das wäre eine Steigerung in deiner Ausbildung, wenn du das mit akademischen Rahmenbedingungen gemacht hättest. Wäre Evidence-Based Practice besser umsetzbar?
Ja.
Okay.
Diesen Punkt würde ich bejahen. Also ich glaube, dass nach wie vor die Fachschulausbildung, wenn wir jetzt konkret über Inhalte und Qualität sprechen, die ist nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es geht um Aufrechterhaltung von Qualität. Ja. Und da muss man sich einfach weiterentwickeln.
Ja, klar. Wir wollen ja auch, dass Logopädinnen als First Contact zur Verfügung stehen für...
Übersetzt auf Deutsch der Direktkontakt.
Direkt,
oder Direktzugang.
Ja, klar. Also warum soll ich zu einem Kinderarzt gehen, der mir 2 Jahre lang erklärt, das verwechsel ich schon wieder, um dann im dritten Jahr zu sagen, oh verdammt, jetzt musst du mal ganz schnell zur Logopädin, die dann nachholen muss, was die Leute versaubeutet haben.
Also gerne mal so ein halbes Jahr vor Einschulung.
Ich glaube, dass wir doch erleben, dass die Patientinnen und Patienten in Deutschland, gerade wenn wir jetzt elektronische Patientenakte bekommen und alle Daten auch zur Verfügung stehen, dass die Leute mehr Entscheidungskompetenz haben, sich auch den zu suchen, der ihr Problem am besten adressieren kann und die Lösung des Problems am besten adressieren kann. Und dann braucht man aber sozusagen, muss man auch sicherstellen, dass die Logopädinnen dann nichts übersehen. Deswegen finde ich, ist das eigentlich, also die Digitalisierung zwingt doch gerade dazu, Leute besser zu qualifizieren, damit sie als First Contact, als Direktzugang ansprechbar sein können.
Jetzt haben wir ja in Deutschland irgendwie dieses Nadelöhr des Arztvorbehaltes.
Das können wir ja abschaffen. Abgeschafft.
Das ist so, und zwar nicht, weil es quasi inhaltlich irgendjemand mal endlich erkannt hat, dass Fachexpertise ist, sondern weil es einfach an Ärzten mangelt und dieses Nadelöhr immer enger wird. Und deswegen muss das, was Arztleistung ist, quasi ein bisschen...
Ich glaube, was schneller kommen wird, ist die Digitalisierung. Ich glaube, die Digitalisierung hat einen viel größeren Impact auf diese Augenhöhe als...
Du baust auf den mündigen Patienten quasi.
Auch gar nicht auf den mündigen Patienten, sondern warum kann ich als Patient nicht einfach den Arzt wechseln, weil meine Daten bei einem Arzt im Tresor liegen sozusagen und ich da nicht rankomme. Theoretisch könnte ich das, aber praktisch wird es nicht. Und wenn ich jetzt eine elektronische Patientenakte von Lauterbach verordnet bekomme, also ich habe natürlich eine, aber wenn die auch befüllt werden muss, dann ist es für mich als Patient viel leichter, woanders hinzugehen, eine Zweitmeinung einzuholen. Und dann kann ich auch zu dir als Logopädin gehen und sagen, ey, guck mal da rein, ich gebe das frei. Das heißt, wir gewinnen eine Informationsaugenhöhe. Und Informationsaugenhöhe führt dazu, dass andere Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, dieser Impact ist den Ärzten noch gar nicht ganz klar.
Ich würde gerne mal von dieser Ebene weg. Ich möchte gerne noch mal auf die inhaltliche Ebene. Wir bleiben bei dem Kinderarzt. Wenn ich mir so den Betrieb in der Kinderarztpraxis angucke, dann sind wir, glaube ich, bei so einer Durchlaufzeit von unter 5 Minuten pro Patient.
Im Schnitt.
So. Und der Arzt muss jetzt in diesen unter 5 Minuten erkennen, welche Sprachentwicklungsproblematik das Kind eventuell hat. So, und deswegen hast du vorhin gesagt, naja, der sagt dann, das verwechselt sich 2 Jahre lang. Was es dann dummerweise bei vielen Kindern dann doch nicht getan hat.
Logisch.
Der hat das Instrumentarium nicht und der hat die Zeit nicht und der hat die Kompetenz nicht. Der weiß nicht, wie er das gescheit diagnostizieren soll. Ja. Und das heißt, wenn mir jetzt ein Patient mit seiner transparenten digitalen Akte kommt, steht in der sowieso nichts drin. Wir sollten das diagnostizieren, was wir halbwegs schon dürfen. Ja. Das bringt mir als Therapeut und dem Patienten auch nichts, wenn der mit einer transparenten Akte kommt.
Die Mobilität des Patienten wird anders. Also verstehst du, das Selbstbewusstsein der Patienten verändert
sich. Das kann ich verstehen. Aber ich habe mich nur darauf bezogen, dass du sagst, die Akte ist jetzt transparent. Da steht für die Logopädie in der Regel nicht viel drin.
Egal, was da drin steht. Wenn ich weiß als Patient, ich habe meine Sachen mehr im Zugriff, dann ändert sich meine Einstellung zu der ganzen Organisation.
Das mag sein.
Wir haben heute Patienten, die sind arzthörig. Wenn der Arzt Hü sagt und du sagst Hot, dann musst du viel länger Hot sagen, bevor die Patienten das hören. Ein Arzt wird immer doppelt so laut gehört wie
Logopädin.
Und das wird sich ändern. Die Digitalisierung nivelliert die verschiedenen Berufsgruppen. Die Patienten werden lernen, da sind ganz viele, die sich um mich kümmern. Und nicht einer, der sagt, jetzt geh mal dahin, jetzt geh mal da, mal dahin. Und ich glaube, das kann eine echte Chance sein für Therapeutinnen und Therapeuten. Und deswegen glaube ich, ist es auch dann wichtig, dass es in eine vollakademische Ausbildung für Logopädinnen mündet, damit man dann auch mitspielen kann. Das kommt. Und ich würde eben ungern, dass die Patienten dann zu mir kommen und dann wahrnehmen, dass ich das Know-how gar nicht habe, was ich eigentlich haben müsste. Das wäre ärgerlich, oder? Einmal zurück.
Ja.
Jetzt hat Lauterbach das Eckpunktepapier für so ein Pflegeänderungsgesetz veröffentlicht. Und da steht drin, dass die Pflegekräfte eine Aufwertung erfahren müssen, damit man den Fachkräftemangel in den Griff kriegt. Und das ist unter anderem Akademisierung. Da steht dann auch drin, dass wenn eine Pflegekraft einen Masterstudiengang absolviert hat, dann kann sie auch direkt mit Patienten reden und kann Hilfsmittel verordnen und Arzneimittel verordnen und kann alles machen, was das Herz begehrt, sozusagen.
Da wären wir wieder bei diesem Medical Assistant fast.
Ja, genau, das ist so ein Arztleid. Macht ja auch Sinn, das ist ja durchaus versorgungstechnisch auch unbestritten.
Und gibt es auch schon woanders. Ja, ist ja jetzt nicht neu erfunden in Deutschland.
Richtig. Und jetzt habe ich mich gefragt, ist das eine Vorlage für euch? Also wenn er da schreibt, dass man, um Direktzugang machen zu können, man einen Masterstudiengang braucht, dann könnte man ja als Logopädin um die Ecke kommen und sagen, guck mal, hast du erkannt, dass man eine akademische Ausbildung braucht, wenn man Direktzugang macht. Könnt ihr euch an sowas ranhängen?
Es ist ja immer die Frage, wer mit wem wann redet. Also du hast ja vorhin schon eingangs einen Namen fallen lassen, Algermissen, der sagt das. Der Bundesgesundheitsminister sagt etwas, was ähnlich ist, aber nicht genau identisch. Diese Akademisierung ist quasi in der Luft, anders als vor 30 Jahren. Da war das mehr von Träumen. Ich habe Informationen, die sagen, wir müssen erstmal gucken, was man mit der Physiotherapie machen. Das ist die größte Gruppe. Da gibt's im Moment aus Heilmittelerbringer- oder LogopädInnen-Sicht ein Problem, dass selbst die physiotherapeutischen Berufsverbände keine Vollakademisierung für ihr Fach wünschen. Und da müssen wir als kleine Nische der Logopädie aufpassen, dass wir nicht in diesen Sog wie immer mitgeraten, weil wir alle Heilmittel heißen und das ist ein großer Topf und das kann der eine oder andere Politiker, die eine oder andere Politikerin nicht so gut differenzieren. Also wir müssen uns um Differenzierung kümmern. Und quasi solche Stellungnahmen wie die des Wissenschaftsrates differenziert kommunizieren, weil da sind sich widersprechende Aussagen drin und da muss man sie dabei packen. Und das ist so ein bisschen das mühselige politische Brett, das die Verbände bohren.
Ja, aber was macht man jetzt? Also ich bin Praxisinhaberin und ich will, dass der Kram akademisiert wird, voll akademisiert. Dann könnte ich doch eigentlich an meine Abgeordneten schreiben und sagen, hey, ich habe gehört, Kinderärzte haben Probleme, Termine zu vergeben. Ich bin die Lösung des Problems, Freunde. Qualifiziert mich anständig und dann kann ich den Kinderärzten sofort ganz viel Arbeit abnehmen.
Also
wäre das nicht eine Herangehensweise?
Die Kommunikation von 1:1, also dieses, ich bin in einem Wahlkreis Logopädin und in dem Wahlkreis gibt es einen Abgeordneten, mit dem rede ich. Jetzt ist es so, dass die dann immer sagen, aber ich bin aber im Haushaltsausschuss im Bundestag. Ich
leite es weiter an den Sprecher.
Genau, ich leite das weiter. Und das ist durchaus auch ein erfolgreiches Vorgehen. Da kann man sich das angucken bei den Hebammen. Die waren jahrzehntelang sehr, 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 sehr aktiv. Und jetzt sind sie voll akademisiert.
Hilft ihnen auch nicht weiter, weil sie Versicherungsprämien wie nichts Gutes zahlen.
Ja, das ist, eine Sache ist nicht die Lösung für alles.
Ja,
also
stimmt.
Akademisierung bringt nicht automatisch Direktzugang. Direktzugang bringt nicht automatisch Akademisierung. Von mehr Geld wollen wir gar nicht reden. Also die Sachen müssen parallel bearbeitet werden. Und das schaffen engagierte Kolleginnen, die sich in Berufsverbänden ehrenamtlich wirklich ordentlich engagieren, indem sie jahrelang politische Arbeit in Berlin betreiben.
Indem sie zum Beispiel Landesgrenzen überwinden, also Bundesgrenzen überwinden, um hier zum Gespräch zu kommen.
Danke.
Okay. Ja, das ist das Ding. Also halten wir mal fest, wer Direktzugang in der Logopädie haben will, kommt nicht umhin, seinen Abgeordneten mal zu schreiben, dass Akademisierung, die Vollakademisierung im Logopädiebereich die Voraussetzung dafür ist, dass Logopädinnen Kinderärzte anständig entlassen können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Es ist ein schönes Beispiel, würde ich sagen. Und es ist nicht vollständig. Ich glaube tatsächlich, man sollte sich auch noch anders engagieren.
Ja, natürlich. Ich versuche mal, Punkte zusammenzufassen. Okay, aber ich darf dir auch vereinfachen. Du nicht. Okay, alles klar. Petra, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Das war UP Podcast. dein Podcast rund um Therapie und Praxis. Host Ralf Buchner. Zu Gast war die Logopädin Petra Kretsch-Seefert. Intro und Verabschiedung Carola Weyers. Wir veröffentlichen jede Woche donnerstags eine neue Folge, in der wir über Praxismanagement und Praxisalltag, über Teamführung oder Fragen zur Zukunft der Heilmittelbranche sprechen. Und wir freuen uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest und weiterempfiehlst. Du kannst uns auch gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Und damit bis zum nächsten Mal.